Andros von der Community southbeat.at. Wir machen heute ein Interview mit Dominik Eulberg und Gabriela Nander.
Ja, hallo.
Hallo, liebe Schallplatten- und Naturfreunde.
Wir starten gleich rein ins Interview. Am besten mit der Frage, wie gefällt es dir in Graz und was haltest du von der Location, Gabriel?
Also von Graz, muss ich sagen, habe ich nicht viel gesehen, außer den Flughafen und das Hotel und die Location. Die Location finde ich okay, eigentlich mag ich so große Hallen nicht, aber heute war dann noch der Sound ganz in Ordnung, gute Organisation und deswegen hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen.
Und was sagst du dazu, Dominik?
Ja, von Graz habe ich, denke ich mal, noch weniger gesehen wie der Gabriel bis jetzt. Ich bin auf den Zug gekommen und dann direkt hierhin, wir waren gestern in Innsbruck. Location finde ich schön aufgemacht, ich finde den Sound ist ein bisschen hallig. Die Halle ist ein bisschen kalt, aber ansonsten alles super. Techno ist super, Musik macht Spaß.
Und gute Leute. Also die Leute haben echt schön gefeiert heute, muss ich sagen.
Das stimmt, ja. Starten wir gleich rein mit Gabriel Anander. Laut deiner Biografie hast du klassische Musikerziehung auf einem Cello genossen. Beeinflusst dich das bei deiner heutigen Arbeit oder hilft es dir weiter?
Also ich habe natürlich keine richtige Ausbildung gehabt. Ich habe irgendwie, morgen kommt der Weihnachtsmann auf dem Cello so hinbekommen. Viel mehr nicht. Aber meine Familie, meine Eltern haben natürlich haben viel Klassik gehört. Und das habe ich dann auch mitbekommen. Und ich glaube, das hat mich schon irgendwie geprägt. Also ich habe, glaube ich, relativ früh dann dadurch so ein Gefühl für solche Musik eben bekommen, für flächige Musik. Ist ja, irgendwie ist ja klassische Musik auch ambient auf eine gewisse Art und Weise, so im Gegensatz zu Techno. Ja, insoweit hat mich das, glaube ich, beeinflusst. Ja. Und klar, das hilft mir natürlich weiter auch.
Ja. Den Wechsel von dieser Rockmusik und Grunge-Musik hast du ja 1995, wenn ich mich recht erinnere, mit einem Set von Sven Veth begonnen. Als du den Wechsel von E-Gitarre zu Synthesizer vollzogen hast, mit welchem Equipment bist du da gestartet?
Haha, gute Frage. Also ich habe ganz am Anfang, hatte ich glaube ich einen TG-100 von, was weiß ich, Yamaha glaube ich. Das ist so ein ganz, ganz billiges Soundmodul mit irgendwie 128 General MIDI Sounds. Und so einem billigen Drumset. Also ich habe wirklich bei absolut Null angefangen mit dem Atari und dann kam irgendwann mal eine Bassstation dazu. Das war dann, glaube ich, mein erster Synth. Ja, also wirklich Bassstation, Novation Bassstation, das ist so ein Analog-Synthesizer. So ein 303-Nachbau, der aber nicht wirklich wie eine 303 klingt, eigentlich so ein Plastikteil. Was irgendwie, glaube ich, wo so fast jeder mit angefangen hat, das ist ganz lustig. Das klang dann natürlich auch dementsprechend und in den ersten Jahren habe ich extrem viel Musik gemacht, aber davon ist nichts rausgekommen. Das war auch dann noch anfängermäßig, muss ich sagen. Also ich bin nicht jemand, der sich irgendwie ein paar Geräte kauft und dann nach einem Jahr eine Platte machen kann. Ich habe da echt ein paar Jahre für gebraucht. Ich habe dann die erste Platte 97 gemacht, da habe ich dann schon 3 Jahre lang Musik gemacht. Und dann kam erstmal länger nichts und so. Und also so richtiges Equipment hatte ich dann ab 98 irgendwie so, ja.
Was kann man sich da für einen Style vorstellen, diese Platten, die du nie rausgebracht hast?
Das war so eine Mischung zwischen so merkwürdigem Psychedelic Trance, ja, genau, so aber sehr melodiös irgendwie und auch Downbeats, ich habe eigentlich alles gemacht. Ich habe jeden Tag ein Stück gemacht, das war einfach so mein Ding, ich wollte jeden Tag einfach nur Musik machen. Habe mich dann total eingeschlossen und ich glaube, musikalisch habe ich da eigentlich schon sehr schöne Sachen gemacht, nur produktionstechnisch war das natürlich irgendwie unter aller Kante. Ich bin auch immer noch nicht der Produktionsmaster, finde ich ja. Das macht mir immer noch am meisten Schwierigkeiten, das dann eine super saubere Mischung hinzubekommen. Ich bin da eher so der emotionale Typ, der halt eine Idee hat und das sofort umsetzen will und das muss dann schnell gehen und ja, und das zählt dann auch für mich. Also Glücksmelodie zum Beispiel, wenn man sich das anhört, mal jetzt so ganz analytisch, das klingt wie ein Sack Nägel, das klingt einfach total schlecht. Spongel kenne ich jetzt nicht.
Nee. Tip Records, aber Spongel war auch so ein bisschen von diesem Style, dass du diese Tracks von so, ja, so für 18 Jahre.
Ja, ja, das kann gut sein. Also so ein Namen, mit so einem Namen bin ich halt einfach auch nicht so fit, glaube ich. Ich habe bestimmt zu viel gekifft in der Zeit.
Aber es gefällt dir.
Ja, genau.
Aber also wenn du sagst, du bist da sehr unzufrieden mit deinen Sounds, sogar mit Glücksmelodie, dass ja eigentlich der Chartbreaker schlechthin war, wie lange brauchst du im Durchschnitt, bis du einen Track fertig hast?
Das ist sehr unterschiedlich, das kann ich auch gar nicht so direkt sagen. Also wenn ich jetzt einen Track zu Hause mache und dann abmische und so weiter, dauert das meistens so 2-3 Tage. Aber Glücksmelodie und Doppelwipper zum Beispiel, das sind so Sachen, die sind im Live-Set entstanden. Die habe ich dann ein Dreivierteljahr lang live gespielt und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, die musst du eigentlich mal aufnehmen. Und dann ging das Aufnehmen relativ schnell, muss ich sagen. Also bei Glücksmelodie wurde mir dann irgendwann klar, wie ich das machen muss. Hab dann einige Takes gemacht und irgendwann saß das dann einfach. Ja, dass der Sound da... Also ich bin mit dem Sound irgendwie schon zufrieden, weil es ist halt einfach so, wie es ist. Das Stück ist emotional, das ist so ein bisschen bratzig, das ist, kreischt so ein bisschen. Und das darf dann ja auch mal irgendwie nicht... Darf da ja auch mal anders klingen als eine Hi-Fi-Produktion, finde ich. Irgendwie, ich finde, das ist ja auch so ein emotionales Statement, so der Sound.
Aber wenn du jetzt mit deinem Sound nicht zufrieden bist, wie kannst du das trotzdem releasen? Weil was würdest du perfekt machen an Glücksmelodien, an der Melodie selbst?
An der Melodie kann man nichts mehr verbessern, glaube ich. Aber im Bassbereich ist es einfach ziemlich pratzig. Nee, aber ich bin ja auch nicht total unzufrieden damit. Ich finde es halt einfach okay, so wie es ist. Aber wenn ich mir jetzt so die neuesten Produktionen anhöre, die halt so hauptsächlich auch mit dem Computer gemacht werden, das klingt extrem klar, extrem sauber, durchsichtig. Das kann ich nicht. Aber das will ich eigentlich auch gar nicht. Also ich mache auch mit Analogmischer ganz viel. Ich mache eigentlich wenig im Computer. Und das klingt dann einfach auch anders. Und ich mag eigentlich auch, wenn es nicht ganz so durchsichtig ist, dass man sich so ein bisschen auf den Sound konzentrieren muss und dann im Hintergrund auf einmal auch noch Sachen entdeckt, die man vielleicht vorher gar nicht so auf den ersten Eindruck hört. Ja. Das finde ich eigentlich auch spannend.
Ja, aber es hat ja auch so einen ganz besonderen Charme, wenn das so klingt, so analog, bisschen dreckig, verraucht. Es ist auch nicht immer so gut, wenn das alles total klein und klar klingt.
Ja, das muss ich jetzt auch mal sagen. Der Dominik macht ja alles mit dem Computer und der kriegt es irgendwie hin, dass es immer fett klingt irgendwie und eigentlich auch analog, muss ich sagen. Das ist ja einer der ganz wenigen.
Du machst alles mit Computer?
Ich mache hauptsächlich alles mit Computer, ja. Ich arbeite sehr viel mit Samples. Ich habe auch angefangen, wie der Gabriel, mit Analog-Equipment zu arbeiten. So 93, 94 habe ich da schon angefangen und bin aber dann so Ende der 90er auf Computer umgestiegen und mache mittlerweile fast alles nur mit dem Computer, weil ich mich da einfach am sichersten fühle, alles direkt unter Kontrolle habe und
abspeichern und immer wieder
abrufen. Ja, ich bin halt eben auch ein Typ, der immer wieder sich an die Stücke ransetzt, da manchmal ein Jahr oder noch länger dran arbeitet an einem Stück. Von daher denke ich, ist das für mich ein sehr gutes Medium.
Was für ein Programm verwendest du dann hauptsächlich?
Mit Cubase arbeite ich.
Und für deine Sounds, irgendwelche Synthesizer oder verwendest du dann hauptsächlich nur Samples?
Nee, ich benutze schon Synthesizer. Eine 101 habe ich mir jetzt auch geholt von Roland. Ansonsten benutze ich schon sehr viel VST-Synthesizer, vor allem von Native Instruments. Die finde ich total super.
Reaktor.
Mit Reaktor arbeite ich auch sehr viel. Aber ansonsten bin ich so ein Typ, der sich immer sowas zurechtfuddelt.
Du hast ja auch ein Virus gekauft. Jetzt kam gerade die Frage auf, wie habe ich diesen Glücksmelodie-Sound gemacht? Das war im Virus. Allererstes Modell habe ich immer noch. Liebe ich auch immer noch. Ich habe mir so viele tolle neue Analog-Synthesizer gekauft und ich muss sagen, der Virus A. Ah, ist einfach toll. Ich habe da. Hatte ich mal gehört, fand ich cool. Aber Das Problem ist, jeder Synthesizer ist halt so seine eigene Welt. Da muss man sich erstmal reinarbeiten. Und das ist für mich eigentlich der größte Knackpunkt, dass mir einfach die Zeit fehlt, mich jetzt auch in neue Geräte einzuarbeiten. Und der Virus kann alles, was ich will. Ich habe damit alles gemacht. Ich habe damit Süßholz, Doppelwipper, Glücksmelodie, was weiß ich nicht. Also, ich meine...
Never change the running system.
Genau das wollte ich gerade sagen. Ja, ich habe mir jetzt auch noch 1&1 geholt, wie der Dominik auch. Und da kommen auch noch ein paar Analog-Synthesizer dazu, so ein paar Träume, so ein paar einfache Geräte vor allem. Darauf stehe ich.
Ein Virus ist halt immer ein sehr universeller Synthesizer und das Wichtigste eigentlich beim Gerät ist, dass man es kennt, dass man weiß, damit umzugehen, dass es ineinander übergeht und dann kann man, denke ich, auch mit dem Gerät immer das hinbekommen, was man will. Klar hat jedes Gerät seinen individuellen Klang, aber es ist ganz wichtig, was zu haben, wo man sich perfekt mit auskennt.
Genau, da sehe ich auch momentan irgendwie so eine generelle Schwäche. Es gibt ja sehr viele Software-Synthesizer, jeder, da kann man ja offen drüber reden, jeder hat diese Cracks zu Hause bei sich auf dem Rechner. Das ist einfach so. Und durch diese Masse nimmt sich kaum jemand die Zeit, sich in diese Geräte tief reinzuarbeiten. Ich habe an einem Virus wirklich ein Jahr lang ran rumgeschraubt, bis ich das Gerät wirklich kapiert habe. Wie kriege ich was hin? Und das ist halt ein bisschen schade durch diese Masse an VST-Plugins, dass die Leute sich einfach gar nicht mehr richtig reinarbeiten, die meisten. Und dann halt viele Preset-Sounds benutzen und dadurch einfach alle Platten gleich klingen. Das ist, ein wenig bedenklich. Ja, ein bisschen schade. Ich hoffe, da tut sich ein bisschen was in Zukunft. Ja.
Also die Frage geht an beide. Ihr habt ja beide bei Null angefangen, praktisch. Ihr seid ja auch einfach ins kalte Wasser gehupft mit DJing und Producing. Hat es da irgendwo von Anfang an irgendwelche Vorbilder, Mentoren oder irgendwelche Unterstützer gegeben?
Ja, auf jeden Fall. Irgendwie. Bei mir war das natürlich Sven Feht, bei Dominik glaube ich auch.
Ja, also was heißt ins kalte Wasser gesprungen? Wir sind nicht ins kalte Wasser gesprungen. Wir haben nicht gesagt, wir werden jetzt hier Musiker und wollen berühmt werden, sondern...
Ich schon.
Du schon, also Bei mir war es halt eben immer so, ich habe Musik einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Mir war das immer scheißegal, was andere Leute davon halten. Habe das ja echt so ein Jahrzehnt lang für mich gemacht, bis ich dann damit an die Öffentlichkeit so getreten bin. Und Vorbild war bei mir auch Sven Feht, weil ich bin halt eben sehr im Einklang mit der Natur aufgewachsen. Ohne Fernseher, habe mich als Kind nie für Musik interessiert, das war mir immer alles scheißegal, bis ich so 92 das erste Mal in einer Radiosendung HR3 Club Night Techno gehört habe und war direkt davon total fasziniert, weil es so mystisch war. Ich konnte mir überhaupt nicht erklären, wo kommen diese Klänge her, wie wird das generiert. Und vielleicht gerade, weil das in so totaler Polarität zu meinem sonstigen Leben war, hat mich das total fasziniert und es war halt immer auch so die erste Musik und das ist, denke ich, schon so eine neue Generation, die so eine reine Techno-Sozialisation hat und ich bin Sven Feht sehr dankbar dafür und arbeite auch mittlerweile so mit dem zusammen, mache mein Album da gerade.
Ja, kann ich auch so sagen. Also ich muss sagen, ich bin jetzt zwar nicht so ganz nur von Techno sozialisiert worden, das finde ich ganz interessant beim Dominik, aber bei mir war das eigentlich auch so. Was war der Augenblick für dich, als du irgendwie anfangen wolltest, Dominik? Anfangen? Also als du gesagt hast, ich will das jetzt auch machen. War das diese Club Night da?
Das war direkt. Also ich meine, ich war schon immer ein neugieriger Junge, der alles rauskriegen musste und wenn irgendeine Sache ist, die ich nicht verstehen konnte, ist heute noch so, dann will ich das rauskriegen. Ne? Also keine Ahnung, wenn ich irgendein Tier sehe oder irgendeinen Kirchenbaustil und weiß nicht, was das ist, dann will ich das rauskriegen, dann erkundige ich mich. Und so habe ich dann auch sehr schnell angefangen, mir Synthesizer zu kaufen und dahinter zu bekommen und das war dann auch direkt nach der ersten Club Night. Stand für mich schon fest, ich will jetzt hier so Synthesizer haben.
Das hört sich toll an. Ja, wirklich. Also das kann ich auch nur bestätigen. Der Dominik ist echt aufgeweckt. Also der interessiert sich einfach für alles, der will alles wissen. Und ich glaube, diese Haltung braucht man einfach auch. Man muss wirklich Energie investieren, um auch weiterzukommen. Ja.
Seit 2004 oder schon früher released ihr Jahr für Jahr Unmengen an Platten, die einen Hit nach den anderen toppen. Woher nehmt ihr die Motivation, da einfach weiterzumachen?
Naja, ich meine, je besser es läuft, je mehr Motivation bekommt man ja irgendwie auch. Nee, also es stimmt leider nicht ganz. Wenn man natürlich jedes Wochenende spielt und unterwegs ist und immer diesen Sound um die Ohren hat, dann kommt man auch mal an so einen Punkt, wo man sich denkt, so, ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Aber ich muss sagen, ich nehme die Sache sehr ernst. Das ist nicht nur mein Beruf, das ist einfach auch so eine Lebenseinstellung. Irgendwie Techno, das ist so ein Beat, der geht nach vorne, das ist Energie, das ist einfach so ein spezielles Lebensgefühl.
Ja, ich denke auch die Motivation bei uns beiden ist einfach die Leidenschaft und die Liebe zur Musik. Also auch wenn wir jetzt, keine Ahnung, Milchmann oder Geologe oder sonst sowas wären, wir würden trotzdem jeden Tag Techno machen, weil wir es einfach brauchen und uns das einfach gut tut. Das hat doch so eine therapeutische Wirkung, ne? Wenn man Stress hat, man kann in die Welt der Klänge abtauchen. Und bei mir ist das auch so, also ich bin süchtig nach Techno. Ich merke das, wenn ich so eine Woche lang, keine Ahnung, irgendwie im Urlaub bin und kein Techno höre, dann fehlt mir voll was. Da brauche ich so eine gerade Bassdrum wieder. Und das ist einfach so ein Lebensgefühl, was in einem drinstecken, was einen noch immer wieder antreibt. Also es ist jetzt gar nicht so der Erfolg unbedingt.
Ja, das kann ich bestätigen, ganz genau. Also der Spaß muss einfach erhalten bleiben. Und ich hatte auch so ein paar Punkte, wo ich dachte, jetzt kann ich einfach nicht mehr, jetzt muss ich was anderes machen. Aber was soll ich denn bitte schön machen? Es interessiert mich nichts anderes so doll wie diese Musik. Als im 8-Stunden-Job wäre ich, glaube ich, ganz übel, weil ich kann das nicht ertragen, wenn ich keine Herausforderungen habe, wenn es einfach nicht irgendwie frisch ist jeden Tag so ein bisschen. Und dann habe ich einfach versucht, auch bewusst mich wieder für Techno zu begeistern und ich kann sagen, das geht verdammt gut. Also wenn man sich wirklich darauf einlässt, immer guckt, was gibt es Neues. Und es gibt so viel Tolles Neues immer wieder. Also meine Begeisterung für Techno ist eigentlich fast größer denn je. Ich weiß immer mehr, das macht mir Spaß. Das ist toll. Ja.
Aber wenn man jetzt in so einer Position ist wie ihr, wo man einen Superhit nach den anderen released, hat man da nicht irgendwann Angst, dass der Erfolg abreißt?
Also da muss ich sagen, natürlich. Also mir geht das schon so. Ich weiß nicht, wie dem Dominik das geht. Der hat ja noch seine Vögel und dies und das. Für mich ist es natürlich auch meine Lebensgrundlage. Ich lebe davon, klar. Aber also Angst hat man, glaube ich, immer. Ich glaube, das steckt auch so in den meisten Menschen drin. Ich merke das einfach auch jetzt, wo es abgeht. Ich habe immer noch irgendwie ein paar Zukunftsängste. Und ich kenne kaum Leute, die das nicht haben. Und ja.
Also bei mir ist es halt eben sehr gut, dass ich noch mein zweites Standbein habe mit meinem Studium und ich weiß, dass ich da auch einen sehr tollen Job finden werde. Aber es ist natürlich schon so, als Musiker lebt man immer mit der Angst, ne? Man ist immer auf den Applaus des Publikums angewiesen und ja. Weil man hat es einfach nicht selber in der Hand, ne? Das denke ich der Punkt so. Aber das ist auch immer wieder so eine Motivationskraft, was einen so antreibt, ne? Was einen nicht so satt und faul werden lässt.
Also ich glaube, meine größte Angst, dass ich irgendwie spiele und ich merke, mir gefällt es selber nicht mehr, was ich da mache. Das ist eigentlich meine größte Angst. Weil solange es mir gefällt, solange die Energie einfach fließt, dann weiß ich eigentlich auch, das ist gut. Das gefällt den Leuten auch und das merken die Leute auch. Also ich glaube, viele Leute unterschätzen die Leute, die kriegen so viel mit. Die kriegen genau mit, wie du drauf bist, was du eigentlich willst. Das ist echt toll, das wird mir immer mehr klar. Ja, das ist sehr bereichernd auch und motivierend.
Nee, das ist jetzt off-topic, aber das ist ganz genau so. Wenn der DJ oben steht und keine Emotionen zeigt oder irgendwas, das reißt kein Publikum mit, ne? Wir haben zum Beispiel Hernan Cataneo gesehen in Laibach und der ist dort gestanden, 4 Stunden lang
hat in sein Mischpult reingeschaut und hat so gemacht.
Wer?
Der Hermann Cataneo.
Unser Haus, Haus, mehr Haus.
Progressive House. Er ist, glaube ich, Top 4 oder so in der DJ-Top-List oder so.
Ach, diese DJ-Top-List.
Ja.
Da habe ich gestern mich mit dem Sven Feld ein bisschen drüber unterhalten. Der hat sich da tierisch drüber aufgeregt. Ich kenne die auch gar nicht, aber es gibt tatsächlich so eine DJ World Top 100 List.
DJ Mac da.
Oder? DJ Mac, genau. Und das ist total manipulierte Scheiße. Der Sven hat gesagt, was ich ihm echt zugute halte, er hat gesagt, ich will da einfach nicht mehr drinstehen. Ich habe da keinen Bock drauf.
Sagt das dem Tiesto?
Ja, der Tiesto und der Paul van Dyk, die machen tatsächlich in den USA Partys, wo du dann am Eingang einen Zettel kriegst, wo du dann eintragen sollst, wer der DJ Number One ist, und das wird dann da irgendwie gevotet und so weiter. Und es war sehr lustig gestern, muss ich sagen, weil die haben Wireless LAN da im Cocoon Club, und dann war das so das Thema, dann kann man ja beim Live-Act seine E-Mails checken. Und dann meinte Sven, ja, der Paul van Dyk, der checkt bestimmt minütlich seinen Bank-Account, weil das ist alles, worum es ihm noch geht. Ja, naja, gut, jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift, aber das fand ich sehr lustig, muss ich sagen.
Okay, ich stelle einfach eine einfache Frage, aber spielst du auch DJ oder nur live? Oder beides? Okay, es ist für euch. Ich bin auch DJ selber, und es gibt immer so eine Platte, das ist immer in deiner Tasche, und es ist so, ich heiße so die SOS-Platte. You know, und wir müssen wirklich Props geben zu diesen Producers mit der SOS-Platte. Und so, was ist deine so SOS-Platte?
Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Frag erstmal Dominik.
So, du weißt, wenn so alles schief geht oder alles da, und du weißt, dass du kannst das spielen, ist es immer in deiner Tasche, und du weißt, dass es immer gut geht, immer. Und das ist die Platte, die du immer dabei hast.
Ja. Ich will jetzt ungern meine eigenen Platten nennen. Ich meine, die spiele ich natürlich auch. Da sind auch so ein paar dabei. Da weiß ich halt auch genau, wie die funktionieren. Die kenne ich dann natürlich auch gut. Aber es gibt dann so ein paar Sachen wie Jittery Heritage ist toll, oder Snabeln von Huck and Pep, oder ja, Dominik, sag du mal.
Ist es nicht so einfach, wenn jemand fragt, so ein Platten oder sowas?
Ich habe so eine Platte nicht.
Oder so ein konkreter Stil irgendwie, so, wenn du weißt, dass so dieser Stil, es passt genau, es kann so klingen irgendwie, und du weißt, es ist so ein Gate irgendwie, es öffnet irgendwas.
Ja, aber das ist immer situationsabhängig. Ich denke, man muss sich immer auf das Publikum einstellen, und wenn man ein guter DJ ist und seine Hausaufgaben fleißig gemacht hat.
Okay, dann... Dann gut, es ist nicht, vielleicht, ich habe gestellt eine einfache Frage, vielleicht nicht so einfach. Und jetzt zur Zeit, so diese musikalische, so das Techno, Minimal, alles ist jetzt wirklich eine Wechselzeit, finde ich. So von, jetzt ist so Techno bis Schranz, oder jetzt ist es so bis Minimal, und es ist so irgendwie zwischendrin. Kannst du so deinen Sound so in ein oder zwei Word beschreiben, so nicht mit so Minimal Techno oder das? Kannst du wirklich so ein Word geben für deinen Sound, was du denkst, wirklich ist so die neue Stil irgendwie?
Ja, also das kann ich, glaube ich, schon mittlerweile so ein bisschen. Was ich sehr gerne mag, ist einfach, wenn die Musik aufgeweckt ist, lebensfroh und irgendwie nicht jetzt unbedingt aus dem tiefsten Keller ist. Das darf zwar so Alice im Wunderland mäßig ausgedrückt tief im Kaninchenbau sein. Also das heißt, dass man wirklich in so Welten abdriftet. Das passiert dann auch. Aber generell mag ich es gerne, wenn es einfach groovt. Wenn es lebensfroh ist, positive Musik mag ich sehr gerne momentan, muss ich sagen. Und ja, da bestellt.
Du schaust aus wie ein ziemlich positiver Mensch, das ist sehr nett.
Ja, danke. Ja, und Dominik, was meinst du?
Was war die Frage? Nein, zugehört.
Was ist so dein Sound? Wie würdest du das beschreiben?
Ich denke, ich bin jemand, ich versuche immer Überraschungen reinzubringen. Also für mich ist irgendwie nichts langweiliger wie so eine Monotonie, immer dasselbe. Von daher achte ich bei der Plattenauswahl auch immer darauf, dass da mal richtig im Karton rappelt plötzlich oder irgendwas total Unerwartetes passiert, was die Leute mal so rausreißen und denken so, huch, was ist denn jetzt los hier? Und so versuche ich auch meine Platten zu spielen. Also ich mag auch Minimalmusik, aber den ganzen Abend wird mir das kräftig auf den Sack gehen. Und von daher, ich meine, Es gibt so viel Musik, elektronische Musik hat so viele Facetten, wieso soll man da nicht aus dem Vollen schöpfen und sich da nur auf eine Kleinigkeit konzentrieren? Und deswegen, ich spiele alles, Schranzplatten, Ambientplatten, Haus, alles. Schranz im übertragenen Sinn.
Und so, für mich, so, wenn ich mich so entwickle, ist es nicht so wegen so elektronischer Musik. Und für mich habe ich so meine musikalische Heroes. Und so, was ist so dein musikalischer so Hero von so anderen Musikstil? So, wo kommt es von vorher? Oder jemand, das wirklich gesehen oder gehört, das wirklich war, wow, das ist mein so Musik-Hero.
Also da gibt es eine Menge, muss ich sagen. Also ich finde natürlich zum Beispiel Björk total toll.
Super. Ne?
Also die, das ist halt Musik, die ist so emotional, da kommen einem die Tränen irgendwie. Und diese Frau hat halt einfach die Ideen und die setzt sie einfach um.
Sie ist einzigartig,
Ja, genau. Und sie setzt sie so gut um, dass einen einfach umhaut. Genauso Nine Inch Nails war ich vor 3 Tagen auf dem Konzert, finde ich total super. Ich mag, glaube ich, gerne, wenn jemand seine Emotionen auf den Punkt bringt und sich einfach allen Mitteln bedient, die er einfach so haben kann. So, Björk sagt einfach so, ey, Klassik finde ich geil, ich mag Elektronik, ich mag Industrial und packt das einfach zusammen, weil das drückt ihre Emotionen aus. Das finde ich geil.
Aber nichts hundertprozentig zu verstehen, so mit Nine Inch Nails, Trent Reznor, Björk, die Musik ist wirklich so, du kannst es irgendwie verstehen und das ist es nicht so hundertprozentig so, das ist, was ich sage, das ist, was ich fühle, es ist so, du kannst es irgendwie, was ist das Wort auf Deutsch oder auf Englisch, ausfinden, was es bedeutet, die Bedeutung.
Genau, ich meine, das hängt natürlich auch davon ab, wie man sich selber fühlt. Es gibt auch Leute, die sind mit einem Grinsen geboren und die hören dann einfach am liebsten, was weiß ich, irgendwie was Nettes halt, Cheesy House. Okay. Ich bin immer schon ein nachdenklicher Typ gewesen. Ich habe auch ziemlich beschissene Phasen in meinem Leben durchgemacht, muss ich sagen. Und ich weiß halt, wie sich das anfühlt, wenn es einem auch mal scheiße geht. Das weiß ich ziemlich gut. Und daraus kann man auch Energie schöpfen. Und das machen ja genau diese Leute. Also Nine Inch Nails und Björk eigentlich auch. Also wie sie sagt, dieses State of Emergency, wenn irgendwie so alles so zusammenkracht, dann spürt man das Leben. Das ist ja auch eine Lebenseinstellung. Wobei ich momentan auch versuche, mich davon so ein bisschen zu distanzieren. Wie ich gerade schon sagte, dass ich versuche, einfach mal diese positiven Aspekte auch auszuloten, weil da geht auch verdammt viel. Das kann auch verdammt intensiv sein. Und das ist nicht, es wird ja immer so gesagt, ja, Fun haben, das ist oberflächlich, so, das ist was für Langweiler, für Spießer, finde ich überhaupt nicht. Also glücklich sein ist auch ein verdammt tiefes Gefühl, also eigentlich wahrscheinlich sogar das tiefste.
Love oder Hate? Was ist mehr intensiv für dich?
Liebe auf jeden Fall.
Ich auch. Ich denke, ich bin eh ein sehr positiver Mensch. Ich bin auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und weiß nicht, so negative Sachen tue ich mich eigentlich nie so großartig mit beschäftigen. Ich denke, ich bin da glücklicherweise auch einfach gestrickt, was das betrifft.
Richtige Antwort. Okay, vielen Dank.
Ihr seid ja praktisch über Nacht zum Superstar geworden mit euren Platten. Wie geht man mit so viel Erfolg um? Werdet ihr auf der Straße angesprochen oder kann man sich irgend so einen Star-Faktor vorstellen?
Also erstmal muss ich sagen, über Nacht ging das nur wirklich nicht. Bei mir hat das viele Jahre gedauert. Ich mache ja schon seit 95 Musik und Erfolg hatte ich zum ersten Mal so richtig 2001 oder so mit Süßholz.
Ja, aber die ist ja gleich von Null auf Top.
Die war dann auf Platz 1 in der Groove und so, das war auch alles toll, dann habe ich auch Auftritte bekommen. Aber ich muss sagen, ich habe auch Leute erlebt, die haben da habe ich die ersten Stücke gehört, irgendwie 2001 und 2002 waren die auf dem Titelblatt. Also das ist bei Dominik und mir, glaube ich, nicht so schnell gegangen. Was ich früher immer bemängelt habe und mich immer beschwert habe, so, oh Mann, das ist irgendwie auch gemein. Aber eigentlich hat man sich auch ein Fundament aufgebaut.
Ja, eben. Also Das denke ich auch. Wir haben uns das beide gut erarbeitet und ich bin auch froh, dass ich das schon so viele Jahre mache. Man kann immer so einen Glückstreffer landen, aber da ist man auch ganz schnell wieder weg vom Fenster. Und ich denke, das ist gut, dass wir beide da die Erfahrung haben und vielleicht dann auch ein bisschen Glück gehabt haben, mit der einen oder anderen Platte zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Aber wenn man dann so einen fundierten Background hat, kann man da sehr gut mit umgehen.
Und wer ist für euch so ein potenzieller Newcomer 2007? Also jemanden, von dem ihr glaubt, der schafft es 2007, der zurzeit noch nicht bekannt ist?
Ja, der Dominik Eulberg, der schafft das bestimmt, glaube ich. Also wenn er sich noch ein bisschen ranhält. Nee, also muss ich sagen, das ist eine echt schwierige Frage. Also ich bin auch kein Hellseher, ja. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe es ja selber bei mir nie vorausgesehen. Es gibt viele tolle Leute, die potenziell abgehen werden.
Wer zum Beispiel?
Also ich kann jetzt zum Beispiel von Leuten sprechen auf dem Label, was ich mitbetreibe, Kammer Rouge. Da haben wir den Daniel Mehlhardt aus Frankfurt. Von dem erwarte ich noch viel, glaube ich. Und der Sian aus Barcelona, in Barcelona wohnt er zurzeit. Der wird auch noch tolle Sachen machen, der hat auch was auf Pokerflat gemacht und so weiter. Und das ist ein richtig motivierter Mann, der will einfach. Und das ist einfach so das Ding, worauf es ankommt.
Schwierig zu sagen, das Jahr ist ja noch sehr jung. Nee, kann ich nichts zu sagen.
Und was kann man von euch im Jahr 2007 noch erwarten? Was steht uns bevor?
Ja, hoffentlich noch viele gute Auftritte, viele gute Produktionen, also eigentlich das Übliche. Ja, mein nächstes Projekt ist jetzt Bambus Beats, mein letztes Album, was gerade jetzt rauskommt.
Wann?
Das kommt jetzt Montag raus, der 19. glaube ich. Das ist wahrscheinlich dann schon rausgekommen, wenn ihr das jetzt hört. Da habe ich mich sehr mit Rhythmik beschäftigt, sehr eingehend und mich auch ein bisschen darauf beschränkt. Und was jetzt von mir vielleicht noch zu erwarten ist, dass ich das jetzt verbinde mit meiner alten Liebe zur Harmonie. Das ist so meine Aufgabe für dieses Jahr.
Sehr gut. Ja, von mir kommt dieses Jahr auch ein neues Album raus, wo ich seit Januar fleißig dran arbeite. Auf Cocoon wird das rauskommen. Bionic wird das heißen. Ich habe für mich einfach mal den Anspruch, den Hörern auch immer was Wissenswertes mitzugeben. Von daher werde ich zu diesem spannenden Thema der Fusion zwischen Technologie und Natur auch 10 lehrreiche Geschichten beisteuern wieder. Dann ist auf Traum eine CD von mir rausgekommen, die heißt Heimische Gefilde, wo es neben Musik auch
sehr interessanten Cover.
Vogelstimmen gibt, die ich vorstelle. Ja, ansonsten neue Singles auf Traumschallplatten, auf Platz hier, ich mache mal wieder was.
Und wir machen eine Cocoon zusammen wahrscheinlich, ne?
Genau, wir machen eine Cocoon-Platte noch zusammen.
Eine Platte?
Ja, wir machen vielleicht ist es auch einfach nur ein Remix, das wissen wir noch nicht genau.
Ja, wir haben ja letztes Jahr schon mal eine Platte zusammen gemacht, haben dann jetzt auch zusammen einen Remix gemacht für unsere Allzeit-Lieblingsplatte von Cold Stroplet Network. Ein wahres Meisterstück. Und ja, wir verstehen uns super, musikalisch sowie auch menschlich. Und schauen wir mal, wir machen auch wieder was zusammen.
Wir machen auf jeden Fall was zusammen, also definitiv. Ja, ansonsten weiß man natürlich nicht genau, was passiert. Wir bleiben dran, so viel ist sicher.
Okay, dann danke ich vielmals fürs Interview und dann wünsche ich noch viel Spaß im Graz und auf einen weiteren Event.
Ja, super. Auf Wiedersehen.